Hallihallo, ihr Lieben allerseits. Es ist Zeit für unser Abendgebet. Ja, Ostern steht vor der Tür. Viele haben schon Urlaub. Viele wappnen sich, um am Wochenende Ostereier mit den Kindern zu suchen, vorher natürlich zu verstecken. Und Ostern ist ja auch ein eigentlich fröhliches Fest. Aber warum ist es ein fröhliches Fest? Weil es das Fest der Auferstehung genannt wird, weil Jesus, der den Freitag vor Ostersonntag zu Tode gebracht wurde am Kreuz, weil der wieder auferstanden ist. Und da gibt es dann zahllose Berichte über den angeblich irdischen Körper, der wieder auferstanden ist, was natürlich mit den Naturgesetzen nicht in Einklang zu bringen ist und dieser Vorgang damit auch nicht gemeint ist, auch wenn es von vielen anders ausgelegt wird. Denn das würde bedeuten, dass die Naturgesetze ausgehebelt worden wären. Ein Körper, der irdisch stirbt, der hat natürlich den Geist, der überlebt, die Seele, die den Körper verlässt, um dann hinüberzugehen. Anders war das bei dem Gottessohn natürlich auch nicht. Und der irdische Körper ist in der Sekunde, wo die Seele ausgezogen ist und damit der Körper nicht mehr belebt wird, der Verwesung ausgesetzt. Und wenn es heißt, Christus sei also nach seinem Tod, Karfreitag, am Sonntag dann wieder gesehen worden, dann ist das auf eine bestimmte Weise richtig, denn es ist ja durchaus möglich, solange der irdische Körper und die Seele noch miteinander verbunden sind, beziehungsweise die Seele mit dem Astralkörper verbunden ist, der ja mit dem irdischen Körper zersetzt wird, dann ist es innerhalb dieser Zeit, wo die silberne Nabelschnur Astral und also Astralkörper und Seele verbindet, noch möglich, dass sich der Verstorbene für kurze Zeit materialisieren kann. Aber natürlich in einem anderen Stoff, nicht in dem groben Stoff des grobstofflichen Körpers, sondern feinstofflich. Das ist die jenseitige Ebene schon. Und die Menschen, die damals Jesus noch einmal gesehen haben, also einige Jünger oder auch Maria Magdalena, haben ihn ja zuerst gar nicht erkannt, als er wieder auferstanden war. Das heißt, er sah gar nicht mehr so aus wie zu irdischen Zeiten. Sie haben ihn dann doch durch verschiedene Signale erkennen können und damit war klar, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, aber nicht, dass der irdische Körper wieder auferstehen kann. Das dürfte so eine der größten Fehlauslegungen leider auch der christlichen Kirchen sein, denen viele Menschen anheimfallen und die damit auch Irrtümern nachgehen, vielleicht ohne es zu merken, weil sie es gar nicht geprüft haben. Wer die Naturgesetze kennt, die Schöpfungsgesetze, dem ist natürlich von vornherein klar, dass das nicht funktionieren kann. Aber dafür muss man die Gesetze auch kennen. Und wir weisen nie umsonst darauf hin, auf die drei Bände im Lichte der Wahrheit, auf die Gralsbotschaft, die eben wie kein anderes Buch, wie kein anderes Werk uns die Naturgesetze erklärt. So erklärt, wie wir es noch nie zuvor erläutert bekommen haben. Ich habe euch am Montag hier im Abendgebet darüber informiert, dass wir heute über den Karfreitag sprechen werden. Und ich werde am Freitag ausnahmsweise kein Abendgebet machen. Ich möchte euch bitten, die ihr interessiert seid daran, mit diesem heutigen Abendgebet euch auf diesen Freitag vorzubereiten. Karfreitag ist kein Freudentag, sondern Dieser Tag ist einer der härtesten Einschnitte in die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Christus, sein Sohn, ist aus der Gottesliebe auf die Erde geschickt worden, um den Menschen, damals vor 2000 Jahren ist da auch schon einiges im Argen gewesen, um den Menschen den Weg zu zeigen, um zum Schöpfer zu finden. Und Christus' Mission ist gewesen, den Menschen die Wahrheit zu bringen und so deutlich wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Und damit hat er natürlich das gesamte damals herrschende politische Regime gegen sich gehabt, vor allem auch ja, das Kirchliche, also die Tempeldiener, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja dann ja, unisono, es gab Gegenstimmen, die aber zu schwach waren, zu beschließen, dass der Gottessohn ermordet wird. Und zwar auf düsterste und allerbrutalste Weise. Und ich habe hier einen Text vor mir, der ist schon ein paar Jahre alt. Und an diesem Text habe ich mitgewirkt, denn auch in meinem Buch Das Blutgericht Europa sind Textpassagen davon eingefügt. Da geht es darum, dass diese Sühneopferlehre in der Kirche weit verbreitet ist und fast alle Christen sozusagen diese Sühneopferlehre als Grundlage für ihr Christsein sehen. Die Sühneopferlehre, die also die Frage aus kirchlicher Sicht beantwortet, ob Christus für oder wegen der Sünden vieler sterben musste. Und wir wollen mal diesen Text gemeinsam uns erschließen, damit vielleicht der eine oder andere, der noch nicht richtig weiß, wie er die Dinge einzuordnen hat, ein paar Hinweise, ein paar Impulse bekommt, dass er auf eigene Faust vielleicht auch mal weiter sucht, weiter forscht. Übrigens auch in der Gralsbotschaft von Abdruschin finden wir zu diesem Thema sehr wertvolle Hinweise, die aus meiner Sicht nicht mehr zu widerlegen sind, außer man schaltet das logische Denken aus und man koppelt sich von den Naturgesetzen ab. Also, die Christen feiern jetzt Ostern und dazu gehört der Karfreitag, der gehört zum Osterfest. Das ist eben der Tag, an dem Christus am Kreuz starb. Und zu dem Fest gehört, wie gerade schon berichtet, die Auferstehung Jesu am Ostersonntag, das leere Grab. Das kam natürlich damals noch dazu, das leere Grab. Wer die Peripherieliteratur um die Gralsbotschaft herum liest, nämlich zum Beispiel die Wegbereiter, da gibt es mehrere Bände, Verwehte Zeit erwacht und auch ein wunderbares Buch aus verklungenen Jahrtausenden. Und da wird berichtet, warum das Grab Jesu dann leer gewesen ist. Nicht, weil der feinstoffliche Körper den Stein zur Seite gerollt hat und ausgestiegen ist, sondern weil Vertraute von Christus diesen irdischen Körper geholt und woanders beigesetzt haben, wo es keine Aufregung mehr geben konnte, wo nicht eventuell das Grab hätte vielleicht sogar geschändet werden können, sondern wo der Gottessohn, wo der Leichnam des Gottessohnes in aller Ruhe beigesetzt wurde. Ja, ihr Lieben, wer nun regelmäßig die Kirche besucht, der lernt eben dort, dass die Kreuzigung angeblich sein musste, damit den Menschen deren Sünden vergeben werden können. Und die Kirchenfürsten werden auch nicht müde, das Ganze als sogenannten Liebesakt Gottes zu bezeichnen. Also, dass Gott gewollt haben soll, dass sein Sohn von den Menschen umgebracht wird. Ich meine, nur alleine, wer die 10 Gebote zu seiner Lebensgrundlage gemacht hat, wo im 5. Gebot steht, du sollst nicht töten, muss hier schon auf einen sehr gewaltigen und bizarren Widerspruch stoßen und muss den auch erkennen. Aber das scheint in kirchlichen Kreisen jetzt nicht erforderlich zu sein. Aber was doch auch zu sehen war, dass die Meinungen in der Kirche nicht uniformiert nur allein in die eine Richtung gehen, sondern es gab durchaus übrigens in dem Zeitraum um 2009 herum, war es plötzlich wie ein, wie soll man sagen, wie ein Aufflackern der Wahrheitssuche. Und da gab es, wir sprechen gleich drüber, einige Kirchenoberen, die das in Frage gestellt haben, diese kirchliche These. Und dieses sogenannte Sühneopfer, also diese Kirchenauslegung der Christen, die sagt, dass dieses Opfer von Gott gewollt sein soll, um alle Sünden der Erdenmenschen mit dem Opfer wegzuwaschen. Also der nächste Widerspruch, diese Lehre, die ja heute den allermeisten Christen als Grundlage ihres Glaubens dient, damit beruft man sich eben unter anderem auf die Johannes-Offenbarung, wo es heißt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ja, nun kann man aber diesen Satz durchaus auf zweierlei Weise auslegen. Trägt Jesus die Sünde freiwillig oder trägt er sie unfreiwillig? Auch da gibt es keine Fragen in der Kirchenauslegung. In der Offenbarung des Johannes wird in der Folge mehrfach Anklage erhoben mit den Worten, das Lamm, das erwürget wurde. Johannes beschreibt in seinen Schauungen wiederholt die vorwurfsvollen Ausrufe der Ältesten vor dem Gottesthrone beim jüngsten Gericht. Und die klingen alles andere als versöhnlich. Es ist, man kann sagen, es ist eine Klage der hohen Geister, die vielleicht ja viel eher auf dieses begangene Verbrechen hinweist. Und warum sagte wohl Christus am Kreuz auf Golgatha diese berühmten Worte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Sühneopfertodlehre, da möchte ich nochmal zurückkommen. Jetzt werden immer wieder doch auch gläubige Menschen, Christen vor allem skeptisch. Vor allem junge Leute sind es, bei denen diese Auslegung nicht mehr so richtig zieht und die es ungerecht finden. Viele stellen deswegen inzwischen, das ist auch das, was bei uns doch immer wieder hier mal ankommt, die Kirche in Frage und sagen, warum wird das so ausgelegt, wenn es doch gegen jede Logik verstößt? Und ich hatte es gerade schon angesprochen, im April 2009 war es, glaube ich, das erste Mal, dass eben auch bei einigen hochrangigen Vertretern der Kirchenführung diese Sühneopferlehre zunehmend umstritten betrachtet wurde. Der damalige Präses der Rheinischen Landeskirche, Nikolaus Schneider, der war dann später auch EKD-Ratsvorsitzender geworden, und er hatte für Verwunderung gesorgt bei vielen Kirchenführern und auch Gläubigen, als er sagte, Gott brauche kein Sühneopfer, denn wörtlich, es muss ja nicht sein Zorn durch unschuldiges Leiden besänftigt werden. Zitat Ende. Und kurz danach hatte der ehemalige Bonner Superintendent Burkhard Müller in seiner WDR-Radio-Andacht für einen Eklat gesorgt, als er sagte, ich glaube nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und 2 Jahre zuvor, sogar vorher noch 2007, also zum ersten Mal, kam die überraschende Meinung des Nürnberger Pfarrers Klaus Petersen ans Licht der Öffentlichkeit, der gesagt hatte, die Botschaft Jesu war unabhängig von seiner Kreuzigung und daher glaube ich nicht, dass das Kreuz eine Heilsbedeutung hat. Zitat Ende. Ja, man kann sich vorstellen, wer so ein bisschen zu tun hat mit christlichen Kreisen, vielleicht sich sogar selber darin befindet, der kann sich vorstellen, dass da etliche Leute empört waren. Schließlich bildet die Sühne-Opfer-Tod-Lehre einen der wichtigsten Pfeiler ihres christlichen Kirchenglaubens. Ich habe es gerade schon gesagt und man kann das auch nicht oft genug wiederholen. Aber es kam eben nun von höherer Stelle und jetzt sogar dann von höchster Stelle Zweifel. Auch der damalige EKD-Ratsvorsitzende, also von der Evangelischen Kirche Deutschlands, Bischof Wolfgang Huber, hatte in seinem 2008 erschienenen Buch Der christliche Glaube ähnliche Gedanken formuliert. Da heißt es, Jesu Kreuzestod ist nicht eine zwangsläufig geschuldete Sühneleistung zur Besänftigung eines zornigen Gottes, sondern eine aus Freiheit um der Liebe Gottes vollzogene Selbsthingabe. Was heißt das? Mit anderen Worten, Christus hat bis zum Ende an seiner Wahrheitsmission festgehalten und hat sich selbst dafür hingegeben, für die Wahrheit. Hätte er aus Angst, ermordet zu werden, zurückgezogen, erstens wäre es nicht möglich gewesen, weil er aus dem Licht der Wahrheit kam, und zweitens wäre dann all das, was Christus uns bis heute hinterlassen hat, ja, Makulatur. Ist aber nicht so. Er hat sich hingegeben für die Wahrheit. Und deswegen zum Beispiel haben wir oder zeichnen wir heute das Jahr 2024. 2024 Jahre nach Christi Geburt. Also der ganze Kalender fast auf der ganzen Welt richtet sich nach diesem Datum. Auch wenn einige ganz große Religionen, die sich auch nach diesem Datum richten, Jesus gar nicht als Gottessohn anerkennen wollen bis heute. Ja, und Bischof Huber hat noch angefügt, der umfassende Sinn von Kreuz und Auferstehung dürfe nicht auf eine rechtsförmige Satisfaktionsvorstellung reduziert werden. Also eine Art Genugtuung und Selbstrechtfertigung und so weiter. Diese hohen Kirchenführer, die also zwischen 2007 und 2009 sich dementsprechend geäußert hatten, die haben allesamt gehörigen Druck bekommen. Und sie haben sich danach nicht noch einmal in dieser Weise geäußert. Das heißt, mit anderen Worten, man möchte das nicht. Man möchte von Seiten der Kirche eine solche Aussage zu Karfreitag, zu dieser Sühneopferlehre nicht hören und auch nicht zulassen. Wir kennen das von vielen anderen Themen, die politisch nicht zugelassen sind oder gewisse Denkweisen oder gewisse Kritiken. Und hier ist es natürlich genauso. Und ich weiß nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob diese Menschen sich vorstellen können, dass sie selber persönlich in der Verantwortung stehen, wenn sie solche Kritik nicht zulassen und vielleicht sogar diese Sühneopferlehre weitergeben an alle Generationen und weitergeben und die Menschen in diesem Irrtum Gott gegenüber verharren und Christus gegenüber verharren. Wie ist das mit der Gottesliebe, aus der Christus gekommen ist, vereinbar? Ja, natürlich überhaupt nicht. Kein Stück. Man fragt sich, warum agiert die Kirche so? Warum tun sie das? Nun, man kann nur spekulieren. Es könnte zweierlei Gründe haben. Der erste Grund ist, Würden Sie sagen, es war Mord? Würden Sie es zugeben? Ja, wie stünden Sie denn jetzt da? Über tausende Jahre, 2000 Jahre wird diese Geschichte erzählt. Dass Jesus sterben musste, damit die Menschen, die gesündigt haben, ihre Sünden vor die Füße des Gekreuzigten legen und sagen, hier Herr, hier sind meine Sünden, das tut mir leid, aber wenn ich sie dir hier hinlege, dann bin ich wieder frei von Schuld. Wow, das ist ja wie Ablasshandel. Das ist ja das, was Luther damals beklagt hat. Und die Klingelbeutel in hohem Bogen aus den Kirchen rauswerfen wollte. Ich bezahle etwas, dann sind mir meine Sünden vergeben. Wer so denkt, ihr Lieben, der ist natürlich verloren. Denn es war Christus selber, es hat auch Paulus, der Apostel, der dann die Christuslehren verbreitet hat, der vorher der Saulus war, die Christen verfolgt hatte. Alle haben es Christus nachgetan und haben gesagt, der Mensch muss seine Sünden selber sühnen und büßen. Das heißt, es wurde so formuliert, er muss seine schmutzigen Gewänder selber wieder reinwaschen. Durch Reue, durch Buße, durch Erkennen des Fehlers und natürlich dann auch durch den inneren festen Entschluss, dass solches nicht noch einmal passieren wird und passieren darf. Ja, und an diesem Dogma nun von der Kirche, dass, ich möchte es nochmal wiederholen, jedem logischen Denken und jeder intuitiven Empfindung strikt entgegensteht, hält man bis heute ganz offiziell und behördlich gestützt fest. Also Karfreitag übermorgen ist kein Tag zum Feiern. Jesus wurde am Kreuz gemordet. Nicht nur für manche Gläubige dürfte dann Karfreitag die Erkenntnis bergen, dass sich die Menschheit damit, mit dieser Kreuzigung vor 2000 Jahren, Schuld aufgeladen hat. Und unsere Sünden können natürlich nur dann vergeben werden, wenn wir sie bereuen, wenn wir hart daran arbeiten, dass sie auf keinen Fall wiederholt werden. Ich möchte mal diese Sühneopferlehre ein bisschen näher beleuchten und sehen, was dieser ehemalige Rundfunkpfarrer Burkhard Müller dazu gesagt hatte. Der sagt, wer nach 2000 Jahren aufgeklärten Christentums immer noch behauptet, man müsse die Bibel wörtlich nehmen und Gott habe Jesus mit dem Foltermord am Kreuz für unsere Sünden büßen lassen, um kurz darauf seine Leiche wiederzubeleben, der verdeckt die zeitlose Substanz des Glaubens. Die Auferstehung sei ein bildlicher Ausdruck für die Erfahrung der Jünger, dass mit dem Tod Jesu und mit unser aller Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass der Schöpfer dieser Welt größer ist als der Tod, als das Nichts. Und darin bestehe das Zentrum der christlichen Botschaft, so dieser Pfarrer Müller, nicht in der Fixierung auf einen schaurig sinnlosen Mord am Kreuz, der angeblich erlöse. Ja, und wie gesagt, seit langer Zeit, seit Jahrhunderten, sorgt diese Kirchenlehre über den Sühneopfertod des Gottessohnes für die Überzeugung unzähliger Gläubiger, man brauche eben seine Sünden nur dem Gekreuzigten zu Füßen legen. Aber lenkt diese Ansicht, die die Verantwortung für eigene Taten im Prinzip entschuldigt und aufhebt, die Gläubigen nicht sogar in eine gefährliche Richtung? Entbindet diese Lehre den Menschen nicht vielmehr von seiner Verantwortung der freien Willensentscheidung, nämlich an sich zu arbeiten, um besser zu werden? Und gehört es nicht zu den Aufgaben jetzt dieser Umbruchzeit, die bereits ja angebrochen ist, um das wichtige und richtige Wissen, um unseren Schöpfer zurückzuholen? Wenn wir unsere Sinne öffnen und nicht alles durch Begriffsverdrehungen und Dogmen zu erklären suchen, dann wären wir alle wahrscheinlich schon ein Stückchen weiter. Es war übrigens Jesus selbst, der Gottessohn, der uns den Weg zeigte mit den Worten: Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ja, ihr Lieben, wer zu diesem hochbrisanten, hochwichtigen und in heutigen Zeiten öffentlich immer noch ungeklärten Thema mehr wissen möchte, der schaue in die drei grünen Bücher im Lichte der Wahrheit. Hier wird einiges dazu erläutert in mehreren Kapiteln. Und ja, dann braucht man eigentlich nicht mal mehr einen Stupser, sondern ich erinnere mich nur, wie es mir ging zum ersten Mal. Ich bin vor Scham fast versunken. Nicht, dass ich so gedacht und geglaubt habe, aber manchmal frage ich mich, wie der Himmel, wie die hohen Geister der geistigen Welt und noch höher der urgeschaffenen Welt auf uns Menschen in unseren endlosen Verdrehungen und Verwirren schauen mögen. Ja, mögen wir uns auf den Weg der Veränderung, der Wahrheit begeben und mögen wir an diesem Freitag besonders in uns gehen, die Energie, die morphogenetischen Felder, die sind vorbereitet dafür. Dankeschön.